Universalcast. Kommunikation im digitalen Zeitalter. Ihr Universal-Host heute, Christian Jakubetz.
Zu Beginn der neuen Folge vom Universalcast. Da erzähle ich euch erstmal eine kleine und ein bisschen persönlicher gefärbte Geschichte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es immer so, wenn so ein richtig großes Projekt auf dem Schreibtisch liegt, dann denke ich mir dann irgendwann mal am Anfang, puh, wie sollen wir das eigentlich jemals hinkriegen? Das ist ja mal so ein richtig dickes Brett. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, da denke ich mir, jetzt ist es gekippt. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt momentan beim Thema Universalcode. Ich gestehe, dass ich am Anfang vor ein paar Monaten gedacht habe, hoffentlich hast du da mal nicht den Mund zu voll genommen, das Ding in dieser Größenordnung nochmal aufzusetzen. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt geht's in die richtige Richtung, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Ihr werdet es merken, gleich in der neuen Folge vom Universalcode Podcast, dem Universalcast, werden wir, das heißt Markus Kaiser und ich, euch eine ganze Menge Neues zu erzählen haben. Neu ist auch eine Autorin, die mit an Bord ist und die ist heute ebenfalls bei uns zu Gast. Das heißt, ihr hört heute drei verschiedene Stimmen, viele, viele spannende Themen und wie gesagt ein paar Neuigkeiten. Tja, was bleibt mir noch? Euch gute Unterhaltung zu wünschen, viele Informationen und denkt dran, wir freuen uns immer über Feedback von euch, der Universalcode. Das ist nicht nur unser, sondern in erster Linie euer Projekt. Markus, wir haben ja immer gesagt, Universalcode soll kein Projekt sein, wo irgendwelche Leute im stillen Kämmerlein sitzen, irgendwo schreiben, produzieren, am Ende kommt ein fertiges Produkt raus, sondern die Idee war ja auch immer, wir versuchen möglichst viel rauszugehen. Bisher ist es immer so beim theoretischen Konzept logischerweise geblieben. Jetzt aber können wir endlich mal mit gutem Gewissen sagen, wir verlassen das stille Kämmerlein und gehen raus.
Tatsächlich, wir haben drei Termine schon, bei denen wir euch gerne treffen würden. Einmal, wir starten in München am 2. Mai abends mit einem kleinen Meetup, wie man heutzutage sagt. Man könnte es auch Stammtisch nennen. Dann werden wir uns auch noch sehen Ende Mai vom 27. bis 29. Mai auf der Republika in Berlin. Und da haben wir uns vergangene Woche angemeldet. Wir sind am 10. Juli in Nürnberg beim Nürnberg Digital Festival, die ja nach eigener Angabe so die zweitgrößte Digitalveranstaltung Deutschlands sind.
Dann lass uns doch mal ganz kurz, also Meetup in München, klar, da glaube ich, braucht man jetzt nicht groß über irgendeine Tagesordnung oder sowas zu reden. Das ist auch ganz informell, also da muss sich jetzt niemand großartig anmelden. Wir sagen euch dann auf den entsprechenden Kanälen noch, wo genau ihr uns treffen werdet. Aber ansonsten ist das eine ganz entspannte Veranstaltung, die eher dem Austausch dient. In Berlin bei der Republika wird schon nicht mehr so sein, dass wir uns nur hinstellen und sagen, lasst uns doch mal ein Bier miteinander trinken. Was machen wir auf der Republika?
Wir sind im offiziellen Programm dabei, das freut uns riesig und machen einen Workshop mit euch. Auch viele Autorinnen und Autoren werden dabei sein, um zu diskutieren, wie sieht denn tatsächlich die Medienlandschaft aus? Wohin entwickelt sie sich im KI-Zeitalter? Was müssen wir bedenken fürs Buch, für die Universalcode Academy, also sprich auch für unsere Lunchbreaks und Co.? Wo geht die Reise hin und wollen das mit euch in einem Workshop diskutieren?
Und weil wir in super digitalen Zeiten leben und als ob wir demonstrieren wollten, wie digital wir sind, sage ich euch gleich dazu. Ich bin zwar nicht dabei, aber irgendwie doch dabei. Ich schalte mich aus New York dazu, virtuell. Also wir haben dann tatsächlich eine hybride Veranstaltung zwischen New York und Berlin. Und wenn das kein Anreiz ist für euch, um dabei zu sein, dann weiß ich es auch nicht. Aber Markus, lass uns noch mal ein bisschen über diese interaktive Komponente sprechen, über diese Workshop-Komponente. Ich glaube, das ist ja das, was den Universalcode zumindest aus meiner Sicht wahnsinnig spannend macht, nämlich zu sagen, das ist eben nicht das Ergebnis von so und so vielen Autoren, die halt dann einfach irgendwas hinlegen und sagen, so, das ist es jetzt, take it or leave it, sondern dass wir versuchen, möglichst viel an Input von draußen auch reinzuholen. Wie kriegt man das in so einem Workshop-Format hin, beziehungsweise mit welchen Ergebnissen geht man dann idealerweise raus?
Das ist eine gute Frage, die wir natürlich noch im Detail konzipieren müssen. Aber unser Ziel ist tatsächlich auch mal natürlich die ein oder andere These, Hypothese, die wir jetzt haben, zu überprüfen. Stimmt das denn so? Seht ihr das anders? Und auch nochmal den ein oder anderen Aspekt, den wir vielleicht gar nicht am Schirm haben, mit einzubauen. Man muss dazu sagen, bewusst ist ja der Universalcode so breit angelegt, dass derjenige, der sich mit Video beschäftigt, auch was erfährt über Audio, dass derjenige, der sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, auch erfährt, wie textet man. Also bewusst so ein Wissen bekommt, und das können wir natürlich beide und auch alle Autorinnen und Autoren einzeln auch nicht haben, und deshalb wollen wir da wirklich in den Dialog gehen, wissen, was ist denn so State of the Art, was muss man denn heute wissen und was gibt einfach so einen guten Überblick für die Bereiche Journalismus, Marketing, Unternehmenskommunikation.
Genau, und liebe Leute, falls ihr noch nicht wieder erwarten jemals auf der Republika gewesen sein sollt, dann sage ich euch das auch nochmal. Alleine zur Republika zu fahren lohnt sich, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung seit inzwischen vielen, vielen Jahren. Und nicht nur, aber natürlich auch wegen des Universalcodes lohnt sich da der Trip nach Berlin auf jeden Fall. Markus, dann hattest du noch eine dritte Veranstaltung angesprochen, wobei wir jetzt erstmal vielleicht noch ein bisschen Geografie klären müssen. Gerüchte halber liegt Nürnberg in Bayern. Ich habe aber immer wieder den Eindruck, dass sich der Franke als solcher nicht als Bayer sieht, obwohl er inzwischen ja sogar den Ministerpräsidenten stellt. Also ich würde jetzt erstmal den geborenen Nürnberger fragen, wie steht ihr jetzt eigentlich zu Bayern? Seid ihr Bayern, Franken, beides? Oder macht ihr einen eigenen Freistaat demnächst auf?
Naja, wir sind vom Herzen her schon Franken, aber letztlich gehören wir zum Bundesland Bayern, um es salomonisch zu sagen. Aber tatsächlich hat Franken schon seine gewisse Eigenständigkeit, auch sein eigenes Selbstbewusstsein, das wir auch zurecht tragen. Vielleicht nicht unbedingt, was Fußball betrifft, aber ansonsten glaube ich doch auf jeden Fall.
Okay, dann haben wir das jetzt Gott sei Dank auch geklärt. Aber mal ganz im Ernst, wir sind bei einem Festival in Nürnberg. Was ist es für ein Festival? Wie heißt es? Und auch da wieder die Frage, was machen wir da eigentlich?
Das ist ein Nürnberg Digital Festival. Das gibt es seit einigen Jahren und es ist wirklich ein sehr dezentrales, aber ein wahnsinns emotional toll aufgeladenes Event, dass Ingo Di Bella als Organisator vor ein paar Jahren aus dem Nichts aus dem Boden gestampft hat und sich mega etabliert hat. Das heißt, es gibt dezentrale Locations. Wir sind im Gründerzentrum OM7, steht für die Obermeierstraße 7, mit unserem Event. Und das Ganze geht auch tatsächlich 1,5 Wochen lang. Wir sind am 10. Juli mit dabei und treffen euch mittags von 12 bis 14 Uhr im OM7. Zum Thema KI im Journalismus und in der Unternehmenskommunikation. Nach so kurzen Impulsvorträgen wollen wir da auch da vor allem in die Diskussion kommen. Wie wird das Ganze in der Unternehmenskommunikation im Journalismus eingesetzt? Wo sieht man perspektivisch noch Einsatzmöglichkeiten und bewusst auch ein bisschen weitend den Blick, also nicht nur auf generative AI, sondern auch die Themen Recherche, Verifikation, welche Rolle kann es in der Distribution spielen? Also den Gesamtblick und auch, so viel kann man glaube ich auch verraten, der Blick in die Zukunft, wie es wohl weitergeht, wobei da können wir jetzt natürlich noch wenig drüber sprechen, weil ich glaube, in diesen, bis dahin eigentlich nur wenigen Monaten wird sich da nochmal so viel bewegen im Bereich KI, dass wir da wahrscheinlich wieder mit ganz anderen Themen kommen werden.
Und für alle, die es nicht wissen, auch da nochmal der freundliche Hinweis, Nürnberg hat einen sehr großen Bahnhof, ist tippitoppi an alle möglichen ICE-Verbindungen angebunden, sofern die ICEs der Deutschen Bahn fahren, und super gut zu erreichen für alle, die auch nicht irgendwie in der Nähe von Nürnberg wohnen. Wir sind quasi im Herzen Deutschlands sozusagen. Also fassen wir es nochmal zusammen. 2. Mai in München unser Meetup, dann Ende Mai die Republika in Berlin, bei dem wir mit einem kleinen Workshop vertreten sind, und dann schließlich, last but not least, das Digitalfestival in Nürnberg, wo es dann mal so richtig in Zukunftsausblicke geht. Und was ich euch ganz sicher auch versprechen kann, das wird nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein, bei der ihr den Universalcode in irgendeiner Weise mitgestalten sehen oder was auch immer könnt. So, damit haben wir dann diesen Teil des Projektversprechens quasi eingelöst. Ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen dann auch tatsächlich mal vor Ort. Wir würden uns in jedem Fall sehr freuen. Jetzt aber müssen wir über etwas reden, was wir beide in diesem Podcast logischerweise nicht tun, nämlich übers gute Texten. Wir haben jetzt ja, glaube ich, auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder sehr viel über so Themen gesprochen wie KI, wie über Podcasts, über, ich weiß es nicht, was alles, was halt zu diesem Digital kam, gehört. Nur das Thema Texten, das hatten wir bisher nicht. Kann das sein, dass bei den ganzen Debatten, die wir jetzt gerade so über Medienzukunft führen, das Thema Texten ein bisschen zu kurz kommt?
Auf jeden Fall, weil man hört schon durchaus öfter mal so den Spruch, naja, Texten, muss ich das noch können? Kann das nicht die KI für mich eh schon machen? Also dafür gibt es doch ChatGPT. Sehe ich persönlich anders, und wir werden ja gleich auch mit Expertin fürs Thema Texten sprechen, die das sicherlich auch ganz anders sieht. Mich freut es sehr, dass wir auf das Thema zurückkommen, denn da liegen auch meine Ursprünge. Ich komme ursprünglich ja aus dem Printjournalismus. Und sehe da natürlich auch nach wie vor nicht unbedingt nur im Printjournalismus, aber im Bereich Texten einen großen Schlüssel, denn auch wer jetzt auf diesen Podcast gekommen ist, man braucht Shownotes, man kommt vielleicht auch erst übers Texten überhaupt zu einem Podcast. Also in meinen Augen darf man es nicht unterschätzen in der heutigen Zeit.
Ich bin, was das Texten angeht, übrigens ziemlich konservativ geworden, muss ich feststellen, mit der Zeit. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Auffassung, dass man alles, was Wolf Schneider jemals geschrieben hat, 1:1 umsetzen muss. Bei dem einen oder anderen fand ich ihn ein bisschen arg streng. Aber es geht mir schon inzwischen so, dass ich mir denke, Texten ist halt mehr als das Aneinanderreihen von Worten. Texten kann große Kunst sein, und ich glaube, wir beide wissen auch, einen kurzen, prägnanten, ansprechenden Text zu schreiben, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Oder um das alte Bonmot mal wieder zu verwenden, entschuldigen Sie den langen Brief, für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Also man sieht, dass Texten tatsächlich auch im KI-Zeitalter eine komplexe und wichtige Sache ist. Und vielleicht das noch als letzte Anmerkung von mir zu dem Thema. Ich persönlich glaube ja, wer nicht gut texten kann, kann eigentlich auch nicht gut reden. Also reden im Sinne von gehaltvoll. Labern, irgendwas dahinquatschen, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Du hast gerade angesprochen, wir haben eine Expertin zu Gast. Stell sie uns doch mal bitte kurz vor.
Das ist die Bettina Kaus, die heute bei uns zu Gast ist. Sie ist seit 2013 selbstständige Texterin und Kommunikationsberaterin, hat im Journalismus gearbeitet, in PR-Agenturen, und ich arbeite auch mit ihr immer wieder mal situativ zusammen. Deshalb freut es mich sehr, dass du, Bettina, heute bei uns zu Gast bist.
Bettina, immer wenn es ums Texten geht, dann kommt fast zwangsläufig irgendwann mal die Formulierung guter Text oder gutes Texten, was dann irgendwie fast zwangsweise zu der Frage stellt, was macht denn aus deiner Sicht einen guten Text überhaupt aus?
Also ein guter Text ist für mich auf jeden Fall ein Text, der überhaupt gelesen wird. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Wie schafft man das? Das würde ich mir gerne erstmal so auf der Textebene ansehen. Man braucht in jedem Fall eine gute Headline, die den Inhalt auf den Punkt bringt und die gleichzeitig Neugier weckt. Die ersten Sätze müssen, an denen muss man, denke ich, auch am meisten arbeiten. Die müssen einen in den Text reinziehen, und es muss bei jedem Absatz neu passieren. Also man braucht immer wieder Einstiegspunkte, wo man neu in den Text einsteigen kann, weil man heutzutage ja auch nicht mehr erwarten kann, dass jetzt jeder Text von Anfang, vom ersten bis zum letzten Wort gelesen wird. Überhaupt spielt diese Struktur eine sehr große Rolle, auch im Hinblick auf SEO, also dass man mehrere kurze Absätze hat, Zwischenüberschriften hat, vielleicht mal eine kurze Aufzählung hat, ein eingestreutes Zitat. Man soll also auch optisch direkt erfassen können, ja, das wird jetzt hier eine interessante Geschichte, das lohnt sich für mich, das zu lesen. Ja. Dann muss natürlich bei einem guten Text auf jeden Fall das Handwerkliche stimmen. Das sind so, ich würde das jetzt mal die guten alten Tugenden nennen, also aktiv statt passiv formulieren, kleines Amtsdeutsch, starke Verben, wenig Adjektive, kurze Sätze, konkrete Beispiele, nichts Überflüssiges im Text. Das ist in jedem Fall wichtig, aber ich würde sagen, das allein reicht dann immer noch nicht, sondern ein guter Text zieht einen rein und lässt einen bestenfalls dann erst am Ende wieder los. Und für mich ist natürlich ja immer wichtig, auch was denkt denn mein Kunde, was ein guter Text ist? Ne? Und aus Kundensicht ist es ja das Allerwichtigste, dass der Text sein Ziel erreicht.
Du hast ja als Journalistin gearbeitet in der Public Relations und bist jetzt im Bereich Marketingkommunikation viel tätig. Worin siehst du da Unterschiede, was Texte betrifft und Texten betrifft?
Also ich will mal sagen, auf der reinen Sprachebene ist natürlich das Handwerkszeug das gleiche im Journalismus oder im PR oder Marketing. Aber der große Unterschied ist, der Journalismus will ja vorrangig informieren und gerade Marketingkommunikation will überzeugen, will am Schluss ein Ziel erreichen, will vielleicht was verkaufen, will neue Mitarbeitende generieren für ein Unternehmen. Und da denke ich, da gibt es dann man hat den gleichen Handwerkskasten, aber man macht was völlig anderes damit.
Du sagst auch richtig, das richtige oder gleiche Handwerkszeug, das ist auch der Grund, warum wir den Universalcode tatsächlich für Journalismus, PR, Marketingkommunikation neu schreiben und uns nicht fokussieren auf Journalismus. Jetzt sind wir in einem sehr visuellen Zeitalter auch. TikTok spielt bei der Jugend eine ganz große Rolle. YouTube als zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Welche Rolle spielen hier überhaupt noch gute Texte dann? Oder bleiben die wichtig?
Ich finde, das ist natürlich jetzt auch eine persönliche Einschätzung, aber ich kann halt nur auf meine eigene Auftragslage gucken, muss ich sagen. Ich bin jetzt halt seit 10 Jahren oder über 10 Jahren selbstständig und das war noch nie so eine starke Nachfrage wie jetzt. Das ist erstaunlich. Lustigerweise schreibe ich auch zum Beispiel ganz viel über KI, wo man jetzt denkt, ne, ist nicht die KI diejenige, die mir meine Aufträge spielt. Also im Moment ist es noch genau andersrum. Ich schreibe über KI und es wird gerade total viel nachgefragt. Also deswegen allein von dieser Auftragslage kann ich wirklich nicht sehen, dass irgendwie Texte eine geringere Rolle spielen würden. Aber natürlich ist es so, aus Sicht eines Unternehmens hat es heute viel mehr Möglichkeiten, als früher zu kommunizieren. Ne? Früher wäre nie ein Unternehmen auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Ne? Das ist jetzt auch eine Möglichkeit. Also gibt es, sag mal, das Portfolio ist viel größer geworden, aber Texte spielen da immer noch eine große Rolle. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Text und Bild gehen ja auch immer Hand in Hand. Und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, wo das eine sich besser eignet und wo sich das andere besser eignet. Ich möchte auch mal ein Beispiel geben, wo vielleicht ein Text jetzt aus Unternehmenssicht dann eine sehr gute Wahl ist, wenn man jetzt Interviews mit Mitarbeitenden führt. Könnte ich natürlich auch ein kleines Video drehen, aber dazu müsste ich ja erstmal jemanden finden, der sich gut vor der Kamera bewegt, der sich da wohlfühlt, der auch genau das ausdrücken kann, was er ausdrücken möchte. Auch das ausdrückt, was das Unternehmen ausdrücken möchte. Und das Ganze ist ja mit einem immensen Aufwand verbunden.
Du hast ja so ganz am Rande gerade mal erwähnt, das Thema HR, also Human Resources, dass du da auch tätig bist. Also nicht nur für die Marketingabteilung von Unternehmen. Spielt das tatsächlich eine zunehmend größere Rolle in deinem Portfolio?
Ist das ganz krass. Also sehr, sehr viele Unternehmen haben jetzt großen Bedarf an den richtigen Mitarbeitenden. Und ich glaube, das wird sich auch weiter zuspitzen, die Lage. Ne? Also gerade jetzt zum Beispiel der Bedarf an Softwareentwicklern ist unglaublich groß. Ne? Und da spielt das Employer Branding, ich weiß nicht, ob ich das kurz erklären muss, also so die Positionierung eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber, das spielt halt eine immer größere Rolle. Und da braucht man Texte für. Und ehrlich gesagt, die KI-Tools, die ich da bisher kenne, auch noch nicht so, dass man da wirklich gute Ergebnisse mit erzielen würde. Und gerade da in diesem Bereich sind Texte sehr gefragt. Hinzu kommt ja, dass anders als in der Marketingabteilung, wo ja wirklich Kommunikationsspezialisten sitzen, die aus dieser Richtung kommen, sind in den Personalabteilungen die Recruiterinnen und Recruiter, die sind in der Regel, ohne ihn jetzt so nachreden zu wollen, aber Textaffinität ist jetzt nichts, was sie von Hause aus ausmachen würde. Ne? Und wenn man da textlich unterstützt und auch bei der Kommunikation unterstützt, trifft man wirklich auf offene Ohren und die freuen sich total. Ich mache auch Workshops mit den Recruiting-Teams, wo sie halt dann selber lernen, tolle Stellenanzeigen zu schreiben. Das sind so ganz steile Lernkurven, die ich jetzt vielleicht im Marketing so nicht mehr hätte, weil die viel mehr selbst mit Kommunikation zu tun haben. Und insofern ist das ein Bereich, wo es immer mehr hingeht, würde ich sagen, mit Texten.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema SEO zurückkommen, über das du ja am Anfang auch schon mal gesprochen hast. Mir geht es immer so, dass ich da ein bisschen zwiegespalten bin. Also auf der einen Seite, klar, leuchtet mir die Notwendigkeit von SEO natürlich ein. Auf der anderen Seite, ich habe ja bei mir auch bei dem einen oder anderen Tool, das ich verwende, so ein SEO-Ding, so ein SEO-Checker sozusagen installiert. Und dann gibt der mir Hinweise, mach mal dies noch, das noch und du könntest da noch den Begriff überbringen. Und oft habe ich dann den Eindruck oder die Befürchtung, sagen wir es mal besser so, dass ich vor lauter SEO-Optimierung meinen eigenen Text ruinieren könnte. Oder sagen wir mal es anders, ich würde dann Dinge schreiben, formulieren, mit einbringen, die ich jetzt nur aus meiner journalistischen Sicht, aus meiner Textersicht nicht machen würde. Wie siehst du das? Gibt es irgendwo noch einen gangbaren Weg zwischen SEO-Optimierung und guten Texten? Und für was würdest du dich vor allem im Zweifelsfall entscheiden? Mehr SEO oder den besseren Text? Oder ist das gar kein Widerspruch?
Das ist eine gute Frage, ja. Nee, also erstmal will ich dir den Tipp geben. Lass dich nicht verrückt machen. Also gerade was SEO betrifft, ist die Entwicklung ja so, dass die Algorithmen immer schlauer werden und Texte, die für Menschen interessant sind, sind auch für die Suchmaschinen interessant. Und das ist ja eine sehr schöne Entwicklung für uns als Textmenschen. Ne? Also das heißt, ich finde, das ist so mal das Basale, was man auch zu SEO wissen sollte und was einem da auch vielleicht den Druck ein bisschen geben sollte. Also so dumm sind die Suchmaschinen nicht. Natürlich kann man sie überlisten. Das ist aber natürlich nichts, was jetzt meine Kunden machen würden oder was ich denen empfehlen würde. Es gibt, und ich fange mal anders an, ich habe zum Beispiel für eine große Kommune, die haben, wollten halt ihre Webseite pushen, haben die komplette Webseite SEO optimiert. Hatten da sehr gute Beratung. Also das heißt, die hatten ihre SEO-Spezialisten, von denen ich auch sehr viel gelernt habe. Die haben mir sozusagen gesagt, so, ne, so und so musst du das schreiben. Ich habe das eher so als kleine Challenge empfunden. Das war anders als diese Tipps, die du gerade erwähnt hast, die man da zum Teil in den Tools kriegt. Ne? Für mich ist das so eine kleine Challenge. Ich vergleiche das tatsächlich auch immer ein bisschen mit dem Gendern. Also das ist einfach so eine kleine Herausforderung. Und ich finde das wichtig, dass man es so einbaut, dass es halt dann trotzdem noch ein guter Text ist. Und das kann man auch schaffen, wenn man ein bisschen damit spielt, ja. Aber ich denke, also bei dieser Kommune hat es super gut funktioniert. Also diese Seiten ranken jetzt offenbar sehr viel besser als früher. Die schreiben aber auch andere Texte, die nicht so SEO-optimiert sind. Ne? Die Herangehensweisen bei SEO sind tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich. Also ich kriege da auch wirklich sehr entgegengesetzte Empfehlungen oder Vorgaben, wie ich zu Texten habe, damit es dann SEO-optimiert sei. Und ich muss halt sagen, also insgesamt würde ich da mir also auf jeden Fall keine Angst vor machen lassen. Und nein, die Texte werden in der Regel nicht schlechter.
Jetzt ist es ja so, Bettina, du textest ja sehr viel, indem du, wie du vorhin erwähnt hast, ja auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprichst oder anderweitig recherchierst. Das ist ja nicht immer nur der Fall. Manchmal kriegst du ja auch Texte und musst die redigieren. Was macht dir da mehr Spaß? Was fällt dir leichter? Und hast du ein paar Tipps zum, wie redigiere ich eigentlich so einen ganz, eigentlich fast schon unredigierbaren Text noch?
Ich hatte neulich gerade ein über 100 Seiten langes Personalhandbuch. Also das heißt so ein Handbuch von einem Unternehmen für die Mitarbeitenden, wo alles drinsteht, was man so als Mitarbeitenden dann in diesem Unternehmen wissen muss. Ich muss sagen, dass vielleicht auf Seite 90 hat es dann vielleicht gar nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Das waren wirklich weit über 100 Seiten. Aber was ich daran super cool fand, war, das waren sehr viele juristische Texte. Also da geht es dann um sowas Schönes wie Dienstwagenregelung, wo man sagt, ne, kann da ein Text ein guter Text sein? Oder ist es einfach, ne, also gerade diese juristischen Texte, müssen die nicht vielleicht ganz genauso stehen bleiben? Und das fand ich cool, da zeigen zu können, nee, das geht auch einfacher. Das geht auch so, dass das vielleicht sogar jemand freiwillig lesen wird. Ne? Also durch die Sachen, die ich vorhin so ein bisschen genannt habe, kurz und prägnant das Schreiben, aktiv statt passiv, auch dieses Beamtendeutsch, was sich dann da reinschleicht, gerade bei den Juristen. Diese ständigen Wortwiederholungen bei den Juristen. Ne? Der eine Satz hört mit einem Wort auf, der nächste fängt mit dem gleichen Wort wieder an. Das alles kann man ja auch in juristischen Texten überarbeiten. Und dann werden die plötzlich lesbar. Und das finde ich ein sehr schönes Erfolgserlebnis, das auch zeigen zu können. Das macht mir Spaß, ja.
Vieles von dem, was du erwähnt hast, was gutes Texten ausmacht, basiert ja auch auf Büchern Wolf Schneider, Deutsch für Profis, Deutsch für junge Profis oder auch, das empfehle ich meinen Studierenden immer, Bastian Sick, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Wie lernt man denn gut redigieren? Wie lernt man denn gut texten? Hast du da ein paar Tipps gerade für diejenigen, die in den Bereich rein wollen?
Ich glaube, das ist ja schon mal erstmal überhaupt die große Voraussetzung, dass man da eine Leidenschaft für hat. Ne? Also ich denke, dass alles, was man gerne macht, was einen interessiert, das macht man oft, das übt man, das trainiert man. Und üben, 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 denke ich, ist überhaupt das Allerwichtigste. Bei mir hat das, als ich mich jetzt auch so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, wie war das eigentlich bei mir? Und dann ist mir eingefallen, ich habe keine Kinderbücher abgeschrieben, da konnte ich doch gar nicht lesen. Also diese Wörter, die haben mich schon immer fasziniert. Ich habe dann wirklich mich hingesetzt, das abgeschrieben. Als ich dann schreien und lesen konnte, habe ich erstmal Zeitschriften geschrieben und dann in meinem Freundeskreis verteilt. Und das heißt, ich habe das immer geübt, ob ich, ne, also gar nicht bewusst, aber immer das trainiert. Und ich denke, das ist überhaupt das Allerwichtigste. Wichtig finde ich auch sehr, dass man überhaupt selber liest. Also wer selbst ganz viel liest und das sind alles Inspirationen, ob das Literatur ist, Tageszeitung oder auch irgendwelche Zeitschriften. Das inspiriert eines. 80-90% Handwerk, das kann man sich auf jeden Fall aneignen. Ich würde denken, die letzten 10-20%, das ist ja auch überall. Das ist dann am Ende wahrscheinlich dann auch ein bisschen Talent oder man braucht halt dieses sprachliche Feingefühl.
Ja, wir haben vorhin über die, sagen wir mal, etwas starren Formulierungen von Juristen und von Beamten gesprochen. Grüße an alle Juristen und Beamten, die uns jetzt zuhören. Insofern würde ich mich jetzt gerne mit dem Lieblingswort oder der Lieblingsformulierung von Juristen langsam aus diesem Gespräch mit dir verabschieden. Mir fällt nämlich auf, diese Juristen sagen immer insofern. Insofern war das jetzt ein unglaublich interessantes und spannendes Gespräch mit dir, liebe Bettina. Wir wissen jetzt also, worauf es ankommen könnte bei guten Texten. Wir wissen, dass es auch im Zeitalter von YouTube, TikTok und solchen Erfindungen wie Podcasts, Texten immer noch eine große Rolle spielen wird. Und welche Rolle das alles spielen wird und wie man das im Detail besser macht, das lesen, hören und sehen wir dann im Projekt Universalcode. Insofern sage ich nochmal, insofern herzlichen Dank an dich, liebe Bettina. Bis bald mal wieder. Danke und tschüss. Ja, soweit also die Bettina, die ihr oder deren Namen ihr im Laufe des Universalcode-Projektes sicher noch öfter begegnen wird. Auch wenn sie, was ihr gerade jetzt auch nochmal betont hat, tendenziell lieber textet als sprechen. Aber wir leben ja in einem multimedialen Zeitalter, in dem das Überwinden solcher Grenzen Gott sei Dank kein großes Problem ist. Und Markus, die erste Frau, die mit dabei ist, aber nicht die letzte, ne?
Wir werden als nächstes mit Eva Werner sprechen. Sie ist Krisenkommunikationsspezialistin und da freue ich mich schon auch riesig drauf, zum einen das Thema dabei zu haben, zum anderen aber auch sie als Expertin für dieses Thema, für den Universalcode und für unseren Podcast gewinnen haben zu können.
Also ihr seht es, das war jetzt quasi schon explizit die Ankündigung der nächsten Podcast-Folge. Wie gesagt, dort wird Eva Werner bei uns zu Gast sein. Ich könnte, aber das lassen wir jetzt, weil sonst wird es zu verwirrend, sogar schon die übernächste Podcast-Folge ankündigen. Aber wenn man so zusammenfasst, so langsam schiebt sich da richtig was an, ne? Also ich weiß nicht, wievielte Podcast-Folge und vielleicht machen wir noch ein kurzes Update, Markus. Das Buch, das Herz des ganzen Projektes. Wo stehen wir da?
Wir kommen Stück für Stück weiter. Wir haben immer mehr Autoren und Autorinnen gewonnen, sind dabei, so erste Elemente festzulegen. Also wir wollen auch da dran arbeiten, dass es schon irgendwas Originäres wird. Ja, und Ziellinie nach wie vor Ende des Jahres, Christian. Da sind wir ja manchmal so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber ich glaube, wir geben Gas.
Das in jedem Fall. Und wenn ich die Wette verlieren sollte, dass wir dieses Jahr es noch schaffen sollte, dann ist das vermutlich die Wette, die ich so gerne verliere wie keine andere. Wir gucken mal. Wir bleiben in jedem Fall dahinter, dass wir das 2024 noch schaffen. Fürs Erste, Markus, ganz herzlichen Dank wieder an dich und spätestens in der nächsten Folge dann eben mit der Eva Werner. Besten Dank an dich. Tschüss für heute.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.